Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Es ist mittlerweile die 76. Folge unseres Podcasts und das Thema, über das wir heute reden wollen, ist die intestinale Metaplasie im Magen, ob sie denn nun auch wirklich relevant ist. Und ich darf vielleicht vorwegschicken, der Vorschlag, über dieses Thema zu reden, intestinale Metaplasie und auch Atrophie im Magen, kam von einem Hörer oder einer Hörerin, wer weiß, ich werde keinen Namen nennen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen Vorschlag und ich hatte es ja schon gesagt in unserem Sommer-Special, wir sind immer glücklich und froh, wenn wir Anregungen bekommen und ich hoffe, dass jetzt auch die entsprechenden Wünsche so erfüllt werden, wie erwartet. Und die Person, die ich hierzu interviewen darf, das ist Jochen Weig, ein alter Freund und Bekannter von mir vom Uniklinikum Magdeburg und er hat sich so ein bisschen diesem Thema gewidmet und verschrieben. Er hat da auch schon relativ oft drüber gesprochen und deswegen denke ich, ist ein hervorragender Gesprächspartner. Lieber Jochen, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du mitmachst.
Ja, lieber Alex, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich eingeladen bin. Wir hatten uns ja letzte Woche getroffen vor dem Podcast. Da kam tatsächlich die Frage, Mensch, intestinale Metaplasie, weil ich dann Vortrag drüber hatte. Ist das was für dich?
Richtig.
Und da muss ich tatsächlich sagen, ja, das stimmt schon. Das hat vielleicht was mit meiner Vorgeschichte zu tun.
Erzähl doch mal ein bisschen was von deiner Vorgeschichte, damit wir dich vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernen.
Okay, also ich leite hier in der Uniklinik Magdeburg die Endoskopie und ich habe tatsächlich auch hier studiert und bin bei meinem damaligen Doktorvater, das ist der Peter Malfateiner, da war ja auch schon hier im Podcast zum Helicobacter.
Ja, den kennen wir ja auch schon, von zwei
Podcasts. Zwei, oh, das ist die größte Ehre. Tatsächlich dann hängen geblieben und da führt natürlich dann in der Endoskopie überhaupt gar keinen Weg daran vorbei, sich mit der intestinalen Metaplasie zu beschäftigen. Und bei ihm ist es auch ganz interessant gewesen, weil das mit der intestinalen Metaplasie an zwei Punkten für ihn geklappt hat. Einmal mit der Barrett-Schleimhaut und einmal mit der intestinalen Metaplasie im Magen als präkanzeröse Läsion oder Kondition. Da können wir gleich noch drüber sprechen, im Magen.
Genau, das ist unser Thema. Ja. Wir wollen nicht über die intestinale Metaplasie beim Barrett reden, wir wollen über den Magen reden. Und der Hintergrund bzw. auch die Anregung von unserem Hörer, dieses Thema auch zu handeln, ist, dass da doch scheinbar immer noch Unklarheiten besteht, was es eigentlich für eine klinische Relevanz hat. Aber bevor wir ins Detail gehen, vielleicht erzählst du uns mal jetzt auch als Endoskopiker, was ist das überhaupt im Magen und wie können wir die überhaupt endoskopisch erkennen?
Also allein an der Wahl des Themas und auch an der Frage der Relevanz hört man so ein bisschen etwas raus, was mich eigentlich an der ganzen Geschichte, was mir am wichtigsten ist, muss ich sagen. Denn, dass man ja scheinbar davon ausgeht, dass es sowas wie eine Routine-Gastroskopie gibt, die man schnell macht und dass das vielleicht gar nicht so wichtig ist, so tiefes und profundes Wissen für die Magenspiegelung zu haben, wie man sich das eigentlich als Patient tatsächlich auch wünschen würde. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da jetzt drüber reden können. Denn ich bin der Meinung, dass es sowas wie eine Routine-Gastroskopie eigentlich gar nicht geben darf. Und wenn das Mindsetting stimmt, dass man jede Endoskopie so gut macht, wie man irgendwie nur machen kann, dass dann auf jeden Fall etwas Gutes für einen selber und auch für den Patienten bei rumkommt. Das ist ja die Hauptaufgabe. Mhm. Wenn wir jetzt in den Magen schauen, dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich die richtige Zeit nimmt. Also nicht schnell macht, sondern sagt, ich schaue mir wirklich alles ganz genau an. Das heißt, als allererstes Zeit nehmen, ein gutes Endoskop nehmen, die Magenschleimhaut reinigen, falls notwendig auch mit einer Lösung, die zum Beispiel schaumreduzierend ist, also zum Beispiel Simeticon und dann tatsächlich mit mindestens HD endoskopiert, also wirklich gutem Equipment. Und wenn man dann noch weiter schauen will, natürlich auch mit Chromoendoskopien oder dann tatsächlich ist es ja heute virtuelle Chromoendoskopie, die man dann einsetzt. Ne? Mhm. Und wonach wir generell suchen sollten, in jedem Magen ist eigentlich Zeichen einer Atrophie. Wo wir danach suchen, können wir vielleicht gleich auch noch besprechen. Und Zeichen einer intestinalen Metaplasie als entweder, ja, sagen wir mal, weit ausgedehnte Befunde, die man sehen kann, oder auch als kleine fokale Befunde, die man dann aber auch wieder abgrenzen muss von so Sachen wie vorvillärer Hyperplasie, das wird extrem häufig verwechselt, oder kleineren Polypen oder zum Beispiel Drüsenkörperzysten.
Jetzt würde ich mal sagen, Drüsenkörperzysten ist eigentlich banal, ja. Also da überlege ich ja schon manchmal, ob ich die überhaupt noch beschreibe. Sind auch harmlos, ja, muss man auch sagen. Mit der intestinalen Metaplasie ist ja vielleicht so ein bisschen anders, weil das ist ja eine Metaplasie, ja. Und dann denkt man natürlich auch gleich, und vor allem der Patient, wenn er den Befund in der Hand hält, guckt ins Internet und dann denkt er, Metaplasie, Moment, da war doch sowas wie aus der Metaplasie eine Neoplasie. Was bedeutet das jetzt? Und jetzt weiß ich allerdings auch, ich hatte ja auch vor langer, langer Zeit mal auch viel mit Professor Stolte zu tun und auch mit Helicobacter und so weiter und so fort. Also Professor Stolte, ein ganz alter, bekannter Pathologe, die Älteren unter uns, du wahrscheinlich nicht, aber du nix.
Den kennt man.
Der hat gesagt, naja, also so eine intestinale Metaplasie, wenn man da jetzt genau guckt, dann findet man die ja extremst häufig und hat eigentlich keine Relevanz. Gilt das denn heute immer noch? Erste Frage. Zweite Frage. Wie erkenne ich sie denn überhaupt?
Also die erste Frage können wir mit einem ganz klaren Jein beantworten. es hat etwas damit zu tun, nicht nur, ob sie da ist oder nicht, sondern wie viele Sachen im Magen und im Gastrointestinaltrakt mit der Ausprägung, dem Grad, der Art, also es gibt verschiedene Arten und auch dem Verteilungsmuster.
Ja.
Jetzt können wir vielleicht ein bisschen ausholen, dass da diese chronischen Veränderungen im Magen oft irgendwo einen Ursprung haben und sich ausdehnen. Zum Beispiel bei der Atrophie ist das ja so. Also wir kommen vom Antrum, gehen über die Angulusfalte, die kleine Kurvatur hoch, auf die Magenvorderwand und dann auf die Magenhinterwand im Endeffekt, wo sich das entwickelt. Und ähnlich so folgen dann Veränderungen der intestinalen Metaplasie auch. Also wir finden die ja überdurchschnittlich häufig kleinfleckig im Magen. Aber immer dann, wenn wir eine chronisch korpuspredominante Gastritis haben, dann muss man tatsächlich hellhörig werden. Und dann gibt es natürlich auch noch Unterschiede von Typ 1 und Typ 2 oder in dem Fall wäre es eine komplette oder sogenannte inkomplette intestinale Metaplasie, die tatsächlich für sich nochmal andere Risiken haben oder unterschiedlich große Risiken für die Entstehung eines Magenkarzinoms darstellen. Das heißt also, das wäre so die erste Frage, um zu sagen, okay, wie erkenne ich sie? Da ist tatsächlich das sicherste Zeichen, dass man fokale Läsionen findet, die eine leicht irreguläre Oberfläche, also man sagt immer villös, aber das ist ja nicht so, dass das im Duodenum ist, dass die Villi so aufstehen, sondern sie sind mehr so geriert. Dann findet man bei den typischen so plaqueartigen ja sehr häufig das, was man als white opaque substance bezeichnet, also dass die so weißlich aussehen und auch in diesen gyriformen Schleimhautanteil wirklich das so weiß bepackt ist.
Ja.
Man kann aber da die kleinen Kapillaren immer noch sehen. Und ein sehr, sehr sicheres Zeichen, das nennt sich Light Blue Crest Sign. Das ist, wenn man da so ein bisschen Wasser drauf spült und so ein bisschen Streiflicht hat, dann sieht man da so ganz kleine, bläulich, helle, opaleszente Streifen an den Sorten im Endeffekt. Und das sieht genauso aus wie im Dünndarm übrigens.
Ja.
Und das ist quasi der optische Beweis dafür, dass man es mit einem Epithel zu tun hat, auf dem sich ein Bürstensaum befindet. Und das ist im Magen typischerweise, und ich kenne jetzt keine andere Pathologie, tatsächlich eine intestinale Metaplasie. Also da muss man aufpassen. Und auch wenn man großflächige Veränderungen hat, hingehen, ganz in Ruhe gucken, ab und zu mal einen Spritzer Wasser drauf machen. Das sieht man vielleicht nicht an allen Stellen. Das hat auch was mit dem Lichteinfallwinkel zu tun. Aber wenn man danach sucht und es findet, dann kann man sich sicher sein, dass man intestinale Metaplasie hat.
Und jetzt nochmal zurück. Wenn wir sowas sehen, ich sage jetzt mal im präpylorischen Antrum, das sieht man ja manchmal, ist das ja ganz beeindruckend, dass man denkt, also dass die gesamte der Bulbus sozusagen sich über den Pylorus so präpylorisch fortsetzt letztendlich. Ne? Das ist ja dann, und du sagst ja, wie man es beschreibt, das hast du übrigens sehr schön beschrieben, also sowas ohne Bilder zu beschreiben ist immer ganz schwierig, nur mit Worten, aber ich glaube, man hat es ungefähr verstehen oder größtenteils oder überhaupt verstehen können. Dann ist ja so die Frage, biopsiere ich das jetzt? Will ich das wissen, wenn das nur jetzt so im präpylorischen Antrum ist? Und heißt das denn dann für den Patienten, wenn ich es denn nun sehe, beschreibe und biopsiere und es ist dort eine intestinale Metaplasie und der Magenkorpus ist komplett unauffällig. Hat es denn dann überhaupt eine Relevanz?
Boah, jetzt wird's kompliziert.
Ja,
also
dafür spreche ich mit dir.
Ein riesen Fass auf. Als allererstes, ich möchte nicht sagen, ich warne davor, aber Achtung bitte, dieses direkt präpylorische Antrum, also das, was man so als Pylorusplatte vielleicht bezeichnen könnte, was direkt an den Pylorus abgrenzt und eigentlich so der Deckel zum Duodenum ist vom Antrum eigentlich. Da gehört zum Beispiel auch keine Routinebiopsie hin. Und das ist ja ein Ort, da gibt es die Pylorusdrüsen, die sind histologisch nochmal ein bisschen anders. Das heißt, die haben viel längere Drüsenhälse. Und deshalb sehen die zum Beispiel im NBI oder BLI auch ein bisschen anders aus. Also die erinnern manchmal an intestinale Metaplasie. Wenn man da biopsiert, dann sollte man dem Pathologen das auch sagen, ich habe direkt dort biopsiert, damit er das nicht verwechselt mit einer Biopsie aus dem Antrum, die er dann eventuell fehlinterpretieren könnte als intestinale Metaplasie. Hat man jetzt nur im Antrum intestinale Metaplasie, dann sagt man je nach Art und Weise, also wenn das jetzt eine Typ 1 Metaplasie ist, also eine vollständige Metaplasie und das ist nur im Antrum, dann hat das genau wie die Atrophie, also die milde oder moderate Atrophie im Antrum, tatsächlich für den Patienten keine weitere Relevanz. Und da würden die jetzigen Leitlinien, die sind gerade in Überarbeitung, aber die aktuell gültigen sind von 2019, also jetzt auch noch nicht uralt, muss man sagen, tatsächlich keine Relevanz und man würde keine Nachsorge empfehlen bei dem Patienten. Also es hat eine Bewandtnis, es ist etwas, was zur Magenkarzinogenese gehört, aber weitaus nicht bei jedem Patienten. Und das ist ja auch das, was wir so aus den letzten Jahren, da gehört Barrett auch dazu, was wir gelernt haben, dass diese ständige Kontrollendoskopieren tatsächlich größtenteils aus der Zeit kam, wo man darüber relativ wenig Evidenz hatte. Und mit wenig Evidenz meine ich gar nicht, dass die Studien alle schlecht waren, aber die neueren Studien, die einem dahin führen, dass man weniger endoskopiert, sind größtenteils Studien, die einfach an mehr Patienten und an besseren Kohorten gemacht worden sind.
Okay.
Und die Raten an Dysplasie und an Krebsentstehung sind tatsächlich meistens die, die selektierte Patienten untersucht haben. Und da ist natürlich die Karzinogenese, also das Risiko des einzelnen Patienten, scheinbar hoch. Ja, das heißt also, diese Populationskohorten, die bräuchte man eigentlich. Und da gibt es aus westlichen Ländern tatsächlich erstaunlich wenig Daten.
Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir in den westlichen Ländern fast keinen Helicobacter mehr sehen? Ja, also, oder andersrum gefragt, ich habe ja schon so ein bisschen den Eindruck immer, dass die Mägen in Anführungszeichen so von dem Großteil der Gastroskopien, die wir hier in Deutschland, in Westeuropa machen, die sehen irgendwie anders aus, als wie man zum Beispiel dann doch ab und zu mal einen Magen sieht, wo ein Magenfrühkarzinom drin ist. Und das ist ja in Asien viel, viel häufiger. Ja. Also du sagst, man soll genau hinschauen und in Schäumer nehmen, das ist ja alles richtig. Aber im Endeffekt ist es ja dann doch so, dass man eigentlich jetzt bei einem, ich sage jetzt mal, normalen westeuropäischen Magen, da findet man eine Hernie, da findet man dann oft noch eine Refluxösophagitis. Aber der Magen als solcher, vielleicht außer ein paar Drüsenkörperzysten, ist normal. Und dann gibt's diese anderen Mägen, die wir auch kennen zum Teil, wenn wir ISDs machen, wenn wir Mucosa-Resektionen machen, die schauen komplett anders aus. Da ist der Magen, ist eine stärkere Rötung, da haben wir dann vielleicht dieses patchy focal intestinale Metaplasie und haben eine Atrophie, sodass ich doch nochmal fragen möchte, was ist denn da so der Unterschied? Ist es Alter, ist es Helicobacter oder ist es vielleicht doch irgendwie Genetik oder was glaubst du?
Also ich glaube, es gibt schon einen Zeitenwandel, das ist völlig klar. Ne? Also jetzt nach mehreren Jahrzehnten Helicobacter-Eradikation fällt uns sicherlich auch allen auf, die endoskopieren, dass man zum Beispiel auch im Dienst gar nicht mehr so viel Ulkusblutung sieht. Ne? Das hat ja auch einen Grund und das spiegelt sich auch wieder. Aber es hat zum Beispiel, genau fürs Magenkarzinom sind ja dieselben Risiken auch für die Vorläuferstufen. Das bedeutet auch für die Atrophie und die intestinale Metaplasie ist zum Beispiel häufiger bei Männern und auch tatsächlich häufiger im Alter. Also mit dem Alter steigt das. Jetzt mag man sagen, okay, die Patienten, die jetzt ein gewisses Alter haben, die waren jung und haben sich infiziert in dem Alter, als Helicobacter noch gar nicht bekannt war als Weltseuche und sind vielleicht auch nie getestet worden. Das sind die, die jetzt krank werden. Das mag bestimmt stimmen. Aber es gibt zum Beispiel auch noch andere Einflüsse. Deshalb sind zum Beispiel Frauen bis zu einem gewissen Alter, ich möchte jetzt nicht sagen geschützt, aber weniger häufiger krank. Zum Beispiel, dass Östrogen auch eine schützende Rolle spielt wahrscheinlich. Ist ja auch bei der Magenkarzinogenese so, dass tatsächlich dieser Inzidenzanstieg bei Frauen erst nach der Menopause kommt. Also da holen dann die Frauen wieder auf, auch wenn die Männer mehr Vorsprung haben. Die rauchen, die trinken aber auch mehr. Also das müssen wir ja nur zugeben.
Okay, das stimmt, ja. Aber das heißt jetzt nochmal vielleicht für das praktische Vorgehen. Ich gucke, du hast ja absolut recht. Also ich meine, wenn man endoskopiert und nicht vernünftig hinguckt, dann braucht man nicht endoskopieren. Also das ist ja, die Zeit ist ja vorbei, dass das Endoskop jetzt das reine Vehikel für eine Biopsiezange war. Also das ist ja Gott sei Dank vorbei. Dafür sind auch unsere Endoskope viel zu gut. Also da sehen wir ja viele, viele Dinge. Manchmal vielleicht sogar zu viel, denke ich mir immer, ja. Und dann ist natürlich auch so die Frage jetzt gerade für den Anfänger, ist es ja dann häufig so, wenn er jetzt so eine kleine fokale Unregelmäßigkeit hat. Und die haben ja jetzt wirklich tolle Endoskope mit Zoom, mit NBI, mit iScan, mit was halt BLI, was es alles gibt. Man ist ja dann fast häufig irgendwie, fühlt sich verleitet, jetzt alles zu biopsieren, ja. Macht denn das Sinn? Oder sollte ich lieber meinem Auge trauen und sagen, das wird das schon sein und ich nehme vielleicht eher eine blinde Biopsie oder was sagst du denn dann jetzt?
Extrem gute Frage. Also es gibt sogar Studien, die von Overstaging oder Overmapping manchmal sprechen. Also das ist etwas, wovor man so ein bisschen vorsichtig sein muss zum Beispiel. Also nur weil man jetzt was findet, heißt es nicht, dass man den ganzen Magen durch untersuchen muss, sondern ich glaube, man muss als Endoskopiker wirklich diesen State of Mind haben und sagen, okay, ich schaue mir das jetzt an, ich bewerte das und dann kommt das, was ich sonst als, sagen wir mal, klug biopsieren bezeichne. Jetzt nehmen wir mal im Endeffekt zwei Geschichten, die ein und derselbe kranke Magen nehmen kann. Wir haben in Antrum und Corpus jeweils eine kleine fokale intestinale Metaplasie oder Atrophie oder was auch immer. Und ich mache jetzt meine Biopsien nach meinem Protokoll, also zwei Antrum, zwei Corpus und gebe beim ersten Mal dem Pathologen jeweils das kranke Gewebe. Und dann kann der mir nur aufschreiben in Antrum und Corpus extensiv intestinale Metaplasie und Atrophie. Und wenn man das dann liest, dann wird man ja gezwungen, tatsächlich Nachsorge zu machen.
Ja.
Schicke ich dem jetzt jeweils die nicht läsionale Biopsie, sagt der Patient hat einen gesunden Magen unter Umständen. Das gibt's ja auch. Also man könnte einen Magen haben, wo man normale Magenschleimhaut direkt neben der intestinalen Metaplasie hat. Ja. Übrigens auch beim Magenkarzinom erstaunlich. Ja. Also dass wir manchmal ein Magenfrühkarzinom finden, einem scheinbar normalen Magen. Da muss man schon sehr, sehr genau gucken, dass man dann die Veränderung findet. Oder ich schicke ihm ein Läsional, eine Extraläsional. Und dann kann er mir sagen, okay, das ist fokal. Und man muss natürlich dem Pathologen auch erzählen, was man da biopsiert. Mhm. Also wenn man einfach nur aufschreibt, jo, Larifari, Magenbiopsie und schreibt mir mal auf, was das ist. Nein, also wir als Endoskopiker müssen teilhaben an der Diagnose. Wir müssen sehr gute Befunde schreiben und auch dem Pathologen letztendlich sagen, was er da beschreiben kann. Dann versteht der Pathologe auch seine Grenzen. Und ansonsten kann er nur das schreiben, was er sieht. Und hat er zweimal krank, dann kann er nur schreiben, alles ist krank. Das ist das Problem. Und so ein Mapping, wie wir dazu sagen, das machen wir eigentlich nur bei Patienten, die wirklich von Anfang an makroskopisch schon ein Extensive Disease haben, wie man das sagt. Also Antrum, Corpus und vielleicht auch Fundus krank. Das sind vor allem die Patienten, da haben wir jetzt vorgestern gerade erst einen Patienten hier gehabt, der regelmäßig kommt. Die haben mal eine Helicobacter-Infektion gehabt, die dann letztendlich in eine autoimmune, schwere, atrophische Gastritis gemündet ist. Intestinale Metaplasie spielt bei denen gar nicht immer so die Rolle, sondern die entwickelt dann häufig auch neuroendokrine Tumoren. Das ist so eine Gastritis, die einen dann relativ schnell innerhalb der ersten Jahre aus dem Ruder laufen kann und in Richtung Magenkarzinogenese geht. Und das sind da Patienten, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht makroskopisch sogar vielleicht ein bisschen viel zum optischen Scan für den Endoskopiker, weil das ja so eine große Fläche ist. Wie will man sich das denn alles makroskopisch anschauen? Da ist man dann auf die Mithilfe von Pathologen angewiesen und da muss man tatsächlich dann zum Beispiel Antrum nicht nur zwei Biopsien, sondern 6 bis 8 Biopsien nehmen und dann den distalen Korpus, Mittelkorpus und den Fundus und die Cardia getrennt biopsieren.
Okay, vielleicht nochmal eine andere Frage. Ich weiß nicht, was du davon denkst. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass so eine intestinale Metaplasie oder eine Atrophie, dass die gar nicht jetzt unbedingt per se als krankhaft zu werten ist, sondern dass die uns vielleicht eher dazu verleiten sollte, den restlichen Magen genauer anzugucken. Und ich bin ja nicht so ein großer Freund von dieser blinden Random Biopsy, weil irgendwann siehst du dann nur noch Blut und es geht dann sozusagen, dieser Effekt geht ja verloren. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber wenn ich jetzt so einen Risikomagen sehe, dass ich zum Beispiel jetzt Atrophie im Fundus sehe, durchscheinende Gefäße, Faltenverlust, ja, oder so eine veränderte Mukosastruktur und ich sehe vielleicht noch das, was du vorher so schön beschrieben hast, diese intestinalen Metaplasien. Heißt es dann nicht vielleicht nicht jetzt unbedingt, dass ich dann die alle biopsieren muss, sondern dass ich dann vielleicht erst recht mir den gesamten Magen genauer angucken sollte und dann vielleicht aber nicht nach einer intestinalen Metaplasie suchen sollte, sondern vielleicht nach einer frühen Neoplasie?
Absolut, das meinte ich auch in meiner letzten Antwort. Also wenn es nicht ganz rübergekommen ist, dann Entschuldigung, aber ich glaube schon, man muss den Magen erstmal als allererstes endoskopisch sehen und auch endoskopisch begreifen. Und dann muss man sich wirklich die Frage stellen, was will ich denn mit der Biopsie überhaupt erreichen?
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Kernfrage, die du auch nochmal stellst. Also wenn ich jetzt einfach nur, also ich weiß, dass der vielleicht das hat und ich bin mir sicher. Und wenn ich dann eine Biopsie nehme, was bringt mich das denn weiter? Und dann ist es besser zu sagen, okay, ich schaue mir den nochmal an und suche, vielleicht finde ich irgendwo dysplastische Areale. Mhm. Und da gibt es natürlich die klassischen, ich sag mal so, Schmuddelstellen. Ne? Also wenn ich das aus dem Antrum heraus entwickelt, dann ist es oft die Antrum-Vorderwand. Am Antrum-Korpus-Übergang sollte man nochmal gucken. Wenn Helicobacter im Spiel ist, die Cardia auf keinen Fall vergessen. Denn gerade die proximalen Magenkarzinome sind häufig mit Helicobacter assoziiert. Also es ist etwas, was nicht von unten nach oben, also von distal nach proximal kommt, sondern tatsächlich das im Korpus auch überspringen kann. Das ist, glaube ich, wichtig, sich einen Gedanken zu machen. Und dann bestellt man die Patienten nochmal ein. Man lernt die dann ja auch kennen. Deshalb finde ich das auch sehr gut, wenn solche Patienten in einem Zentrum angebunden sind oder bei einem Kollegen, dass man weiß, womit was zu tun hat. Um kennenzulernen, entwickelt sich das, findet man neue Läsionen zum Beispiel beim nächsten Mal. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir erstens Bild dokumentieren noch dazu. Ja. Und zwar nicht nur makroskopisch zoomen, weil wie findet man dann raus, wo man das gemacht hat, sondern auch nochmal Fernaufnahmen, das ist ganz klar. Damit ein zweiter Untersucher das auch begreifen kann, was sich der erste Untersucher vielleicht dabei gedacht hat und wo er biopsiert hat oder was er als Läsion damals interpretiert hat. Das ist ziemlich wichtig und das dann auch sehr gut beschreibt. Und wie gesagt, den Pathologen, den dürfen wir einfach nicht im Dunkeln lassen, den muss man da wirklich mitnehmen.
Sehr gut. Es ist erstaunlich, wie man sich für so ein vermeintliches, banales Thema, was wir tagtäglich sehen, wie intensiv man sich darüber unterhalten kann. Jochen, wir sind leider schon fast am Ende, aber ich möchte das Gespräch nicht beenden, ohne noch vorher von dir zu wissen, was du denn für praktische Überwachungsregeln empfiehlst. Also wir haben ja gesagt, wir müssen die Patienten kontrollieren, die das oder das haben. Welchen Zeitabstand, was ist so dein praktisches Vorgehen hier?
Also das Erste, was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist, dass, also heute ist ein Patient reingelaufen, ich habe den noch gar nicht gesehen. Die Schwester hat den in den Raum gelassen und man hörte von dem Patienten schon, ah, meine alte Ärztin, die hat jetzt die Praxis aufgegeben, da musste ich immer einmal im Jahr hin. Die hat gesagt, das wäre gut, das müsste man sich anschauen. Also und da muss man immer hellhörig werden, also zu hinterfragen, ja, muss denn das überhaupt sein? Also das ist so der erste Einstieg in die Leitlinien, Verständnis oder Leitlinienarbeit, die sich halt, das ergibt sich, das gehört zum klinischen Alltag dazu, dass man das dann abarbeitet. Auch wenn, man kann immer hinterfragen, wie stringent man so einer Leitlinie zwingend folgen muss. Das ist völlig klar. Das ist nicht alles Evidenzlevel 1 und ein Muss. Aber zum Verständnis ist das extrem gut.
Also Leitlinie heißt, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, alle jährlich oder alle 2 Jahre oder abhängig vom Verteilungsmuster?
Abhängig vom Verteilungsmuster, muss man sagen, und auch vom Risiko. Also in der MAPS-Guideline, die kann man bei der ESGE, das ist Open Source, das kann sich jeder anschauen und auch runterladen. Da gibt es ein schönes kleines Schaubild. Das habe ich hier auch auf, wo man sich das Ganze mal anschauen kann. Irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Es geht darum, dass die geringgradigen Veränderungen, also leichte, moderate Atrophie, gar keine intestinale Metaplasie, egal wo das auftaucht, tatsächlich keine Nachsorge bedingt. Haben wir dann eine intestinale Metaplasie, die ein gewisses Risiko darstellt, zum Beispiel die inkomplette Metaplasie, also Typ 2 Metaplasie und dann ein Risiko auch noch mit dabei, zum Beispiel eine genetische Prädisposition oder ein Familienangehörigen, dann würde man die Patienten in ein langfristiges Follow-up nehmen, das wären dann 3 Jahre und wenn Patienten zum Beispiel eine Extensive Disease haben, also in Antrum und Corpus, entweder Atrophie und oder intestinale Metaplasie und dann auch noch diese Risikofaktoren haben, das heißt gerade die erstgradigen Angehörigen von Magenkarzinom-Patienten, die sollte man alle 1 bis 2 Jahre nachsaugen. Und da gibt es so ein bisschen kleinen Wehmutstropfen. Wir sind jetzt bei der Atrophie, bei dieser Leitlinie, was ich gerade gesagt habe, völlig getrennt von dem, was autoimmune Atrophie ist. Die autoimmune Gastritis wird in dieser Leitlinie mit 3 bis 5 Jahren abgehandelt. Da muss man aber sagen, dass sich das, glaube ich, nicht auf Patienten bezieht, die den klassischen Weg gegangen sind, wie ich das vorhin erläutert habe. Also die also keine intrinsische Autoimmunität haben, sondern eine Helicobacter-getriggerte. Und wenn die dann noch extensive Atrophie, intestinale Metaplasie, gerade die inkomplette Metaplasie haben, dann tendiere ich dazu, die eher so zu behandeln wie die Patienten mit einem sehr hohen Risiko, also am Anfang jährlich. Und wenn die sich nicht entwickeln, nach 1-2 Mal schauen, dann nehme ich die immer auf die längere Schiene, bis ich dann bei 2 bis 3 Jahren lande.
Sehr gut.
Die Patienten muss man das halt dann individuell besprechen, sagen, das steht zwar da, wir wissen das nicht zu 100%, aber bei Ihnen, jetzt habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich sie 1-2 Mal erstmal engmaschig sehe. Die Patienten haben meistens nichts dagegen, sondern die werden gerne nachversorgt.
Glaube ich auch, sehr gut. Und es ist ja auch nochmal ein Unterschied, wie du sagtest, ob dann auch vielleicht eventuell neuroendokrine Tumoren oder sowas entstehen, die man ja auch nicht übersehen will. Jochen, toll. Also klasse, vielen Dank. Meine Fragen hast du alle beantwortet. Ich hoffe, du hast auch alle Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer beantwortet. Wer es noch nicht alles verstanden hat, wir verweisen nochmal auf die MAPS, also auf die Groß-M, Groß-A, Groß-P, Groß-S Guidelines der Europäischen Fachgesellschaft. Einfach googeln, dort findet man es. Und ansonsten möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die Bereitschaft, hier mitzumachen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Ihnen bedanke ich mich auch erneut fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns wieder, so wie immer, in 14 Tagen. Bis dann, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com. Und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.